Hallo, herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und heute ist der 26. November und es geht weiter in unserer täglichen Bibellese. Wie immer lesen wir aus der Übersetzung Neues Leben und ich gebe euch die einzelnen Stellen direkt vorher an. Ich wünsche euch viel Freude und Segen beim Zuhören. Aus dem Buch Daniel, Kapitel 2, Vers 24 bis Kapitel 3, Vers 30. Daniel deutet den Traum. Daraufhin ging Daniel zu Ajoch, der vom König beauftragt worden war, alle Weisen Babels hinzurichten. Er trat ein und bat ihn: Töte die königlichen Berater nicht, führ mich zum König, ich kann ihm sagen, was sein Traum bedeutet. Da führte Ajoch Daniel sofort vor den König und sagte: Ich habe unter den Weggefährten von Judäa einen Mann gefunden, der dem König sagen kann, was sein Traum bedeutet. Da wandte sich der König an Daniel, der auch Belshazzar genannt wurde, und fragte: Stimmt das? Kannst du mir tatsächlich sagen, was ich geträumt habe und was mein Traum bedeutet? Daniel erwiderte dem König: Das Geheimnis, nach dem der König fragt, kann von keinem einzigen Weisen, Zauberer, Zeichendeuter oder Wahrsager aufgedeckt werden. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt. Und er hat dir, König Nebukadnezar, enthüllt, was in fernster Zukunft geschehen wird. Dein Traum und die Vision, die sich dir eröffnete, als du auf deinem Bett lagst, waren folgende. Du, König, lagst auf deinem Bett und hast dir Gedanken darüber gemacht, was wohl nach dieser Zeit geschehen würde. Da zeigte dir derjenige, der Geheimnisse offenlegt, was die Zukunft bringen wird. Dass ich das Geheimnis deines Traums kenne, liegt nicht daran, dass ich klüger wäre als alle anderen lebenden Menschen. Aber es sollte dir die Deutung deines Traumes mitgeteilt werden, damit du die Gedanken deines Herzens verstehst. Du, König, hattest eine Vision. Im Mittelpunkt dieser Vision befand sich ein großes Standbild. Es war sehr groß und hatte einen ungewöhnlichen Glanz und seine Erscheinung war furchterregend. Der Kopf des Standbildes war aus feinstem Gold, Brust und Arme aus Silber, der Bauch und die Hüften aus Bronze. Die Beine waren aus Eisen, die Füße dagegen bestanden zum einen Teil aus Eisen, zum anderen aus Ton. Während du noch in die Betrachtung versunken warst, löste sich auf übernatürliche Weise ein Stein aus einem Berg. Er schlug gegen die Füße des Standbildes, die ja aus Eisen und Ton bestanden, und zerschmetterte es. Da wurden auf einen Schlag Eisen, Ton, Bronze, Silber und Gold zertrümmert. Die Stücke wurden vom Wind verweht, so wie im Sommer die Spreu auf der Tenne vom Wind davongetragen wird, und es blieb nichts von der Statue übrig. Der Stein aber, der die Vernichtung des Standbildes verursacht hatte, wurde zu einem großen Berg, der schließlich die ganze Erde ausfüllte. Das war der Traum. Jetzt werden wir dem König erklären, was er bedeutet. Dir, König der Könige, hat der Gott des Himmels Herrschaft, Macht, Stärke und Ruhm geschenkt. Er hat dir Gewalt über die Menschen, die wilden Tiere auf dem Feld und die Vögel am Himmel gegeben, überall dort, wo Menschen wohnen. Du bist der goldene Kopf. Doch nach dir wird ein anderes Reich kommen, es wird geringer sein als deines. Diesem wird ein drittes Königreich folgen, aus Bronze, und dieses wird über die ganze Welt herrschen. Danach kommt ein viertes Reich, so hart wie Eisen. Genauso wie Eisen alles zerschmettert und zertrümmert, wird dieses Reich alle anderen Reiche zertrümmern und zermalmen. Die Füße und Zehen, die du gesehen hast, die teilweise aus Eisen und teils aus Ton waren, bedeuten, dass dieses Reich geteilt sein wird. Zum einen wird es etwas von der Härte des Eisens haben, deshalb auch die Mischung von Ton und Eisen. Dass aber die Zehen der Füße teils aus Eisen und teils aus Ton waren, weist darauf hin, dass das Reich zwar zu einem Teil stark, zum anderen Teil aber zerbrechlich sein wird. Die Mischung aus Eisen und Ton deutet aber auch darauf hin, dass die Reiche versuchen werden, durch Heirat Bündnisse zu schließen. Diesen wird allerdings kein dauerhafter Erfolg beschieden sein. Sie werden nicht zueinander halten, genauso wie sich auch Eisen und Ton nicht richtig mischen lassen. Aber in den Tagen der Herrschaft dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, das für alle Ewigkeit Bestand hat. Kein anderes Volk wird je die Gewalt über dieses Reich an sich reißen können. Es wird alle jene Königreiche zerschmettern und vernichten, selbst aber für immer bestehen bleiben, wie du es auch in deinem Traum gesehen hast. Aus dem Berg brach ein Stein, ohne dass ein Mensch etwas damit zu tun gehabt hätte, und zermalmte das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold. Ein großer Gott hat dem König gezeigt, was die Zukunft bringen wird. Der Traum sagt die Wahrheit und seine Deutung ist zuverlässig. Nebukadnezar belohnt Daniel. Da warf sich König Nebukadnezar vor Daniel mit dem Gesicht zum Boden nieder und verneigte sich tief vor ihm. Er befahl seinen Dienern, Daniel mit Opfergaben zu ehren und süßes Räucherwerk vor ihm zu verbrennen. Dann wandte er sich zu Daniel und sagte: Es stimmt, dein Gott ist wirklich der Gott über alle Götter und der Herr über alle Könige. Er kann alles, was verborgen ist, ans Licht bringen, denn du konntest mir dieses Geheimnis enthüllen. Der König erwies Daniel daraufhin die höchsten Ehren und machte ihm viele kostbare Geschenke. Er setzte Daniel zum Statthalter über die ganze Provinz Babel und machte ihn zum Obersten aller königlichen Ratgeber Babels. Auf Daniels Bitte hin erklärte er Schadrach, Meschach und Abednego zu Verwaltern der Provinz Babel. Daniel selbst aber blieb am Königshof. Nebukadnezars goldenes Standbild. König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, und stellte es in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Dann schickte er Boten zu den Fürsten, Präfekten, Statthaltern, Ratgebern, Beratern, Richtern, Magistraten und allen anderen Beamten der Provinzen mit dem Befehl, dass alle an der Einweihungszeremonie des Standbildes teilnehmen sollten, das er hatte aufstellen lassen. Alle, die aufgefordert worden waren, versammelten sich, um an der Einweihung des Standbildes, das Nebukadnezar hatte herstellen lassen, teilzunehmen. Als sie alle vor der von Nebukadnezar errichteten Statue standen, verkündete ein Herold mit kräftiger Stimme: Ihr Völker, Nationen und Sprachen, hört den Befehl des Königs. Wenn ihr den Klang von Horn, Panflöte, Zither, Lyra, Harfe, Sackpfeife oder andere Musikinstrumente hört, müsst ihr euch zu Boden werfen und das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar anfertigen ließ. Wer sich aber nicht zu Boden wirft, um die Statue anzubeten, wird sofort in einen glühenden Ofen geworfen. Als nun die Musikinstrumente ertönten und jede Art von Musik spielten, warfen sich die Männer aller Völker unverzüglich nieder und beteten das goldene Standbild an, das König Nebukadnezar hatte aufstellen lassen. Zur gleichen Zeit gingen einige babylonische Männer zum König und zeigten die Juden an. Sie sagten zu König Nebukadnezar: Der König lebe ewig. Du, König, hast den Befehl ausgegeben, dass alle Menschen sich auf den Boden werfen sollen, sobald sie den Klang der Musikinstrumente hören und dass sie das goldene Standbild anbeten sollen. Wer aber diesem Befehl nicht nachkommt, soll in den glühenden Ofen geworfen werden. Es gibt hier einige hochgestellte jüdische Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, die du zu Verwaltern der Provinz Babel bestellt hast. Sie haben sich, o König, nicht um deinen Befehl gekümmert. Sie verehren deine Götter nicht und beten auch die goldene Statue nicht an, die du hast aufstellen lassen. Da befahl Nebukadnezar voll Zorn und Wut, Schadrach, Meschach und Abednego zu holen. Als man sie vor den König gebracht hatte, sagte Nebukadnezar zu ihnen: Schadrach, Meschach und Abednego, stimmt es, dass ihr meine Götter nicht verehrt? Und betet ihr tatsächlich das goldene Standbild nicht an, das ich aufstellen ließ? Also, wenn ihr, sobald ihr den Klang der Musikinstrumente hört, niederfallt und die Statue anbetet, die ich anfertigen ließ, ist alles gut. Wenn ihr dazu aber nicht bereit seid, sollt ihr sofort in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch vor meiner Strafe retten könnte? Schadrach, Meschach und Abednego aber antworteten dem König: O Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, o König, es mit Sicherheit wissen. Wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. der Feuerofen. Da geriet Nebukadnezar in einen solchen Zorn über Schadrach, Meschach und Abednego, dass sich sein Gesicht vor Wut verzerrte. Er gab sofort den Befehl, den Ofen 7-mal heißer als gewöhnlich anzuheizen. Dann beauftragte er einige der kräftigsten Männer seines Heeres, Schadrach, Meschach und Abednego zu fesseln und in den glühenden Ofen zu werfen. So wurden diese Männer mitsamt ihrer Unterbekleidung, ihrem Obergewand und ihrer Kopfbedeckung gefesselt und in den Ofen geworfen, in dem das Feuer brannte. Weil aber der Befehl des Königs so streng war und deshalb der Ofen übermäßig angeheizt worden war, wurden die Soldaten, die die drei Männer in den Ofen geworfen hatten, allein durch die Flammen, die aus der Ofentür herauszüngelten, getötet. Die drei Männer aber, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen, gefesselt wie sie waren, in die Flammen des Feuerofens. Plötzlich sprang Nebukadnezar erschrocken auf und fragte seine Ratgeber: »Haben wir nicht eben drei Männer gefesselt ins Feuer werfen lassen?« »Ja, natürlich, o König«, antworteten sie. »Aber seht doch«, rief Nebukadnezar, »dort sehe ich vier Männer, ungefesselt, die im Feuer umhergehen, und sie sind völlig unversehrt. Und der vierte sieht aus wie ein göttliches Wesen.« Daraufhin trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens und rief hinein: »Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, tretet aus dem Ofen heraus und kommt zu mir.« Da kamen Schadrach, Meschach und Abednego aus dem Feuer heraus. Die Fürsten, Präfekten, Statthalter und Ratgeber des Königs umringten sie und sahen, dass das Feuer ihrem Körper keinerlei Schaden zugefügt hatte. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versengt. Selbst ihre Kleidung war unversehrt. Sie rochen nicht einmal nach Rauch. Da rief Nebukadnezar: »Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, denn er schickte seinen Engel und hat seine Diener, die sich auf ihn verlassen, gerettet. Sie haben den Befehl des Königs nicht befolgt. Ja, sie wollten lieber sterben, als irgendeinen anderen Gott außer ihrem Gott zu verehren oder anzubeten. Deshalb gebe ich folgenden Erlass bekannt. Sollte irgendein Mensch, welcher Rasse, Nation oder Sprache auch immer, ein abfälliges Wort gegen den Gott von Schadrach, Meschach und Abednego sagen, soll er in Stücke gehauen und sein Haus in Schutt und Asche gelegt werden. Denn es gibt keinen Gott, der retten könnte wie dieser.« Danach setzte der König Schadrach, Meschach und Abednego in der Provinz Babel in hohe Ehrenstellungen ein. Der 1. Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 11 bis 24. Liebt einander. Das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Wir sollen nicht wie Kain sein, der dem Bösen angehörte und seinen Bruder tötete. Und warum tötete er ihn? Weil die Taten Kains böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wenn wir die anderen Gläubigen lieben, beweist dies, dass wir vom Tod zum ewigen Leben durchgebrochen sind. Wer aber die Brüder nicht liebt, der ist immer noch tot. Wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben in sich trägt. Wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Deshalb sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder einsetzen. Doch wenn einer genügend Geld hat, um gut zu leben, und einen anderen in Not sieht und sich weigert zu helfen, wie soll die Liebe Gottes da in ihm bleiben? Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Hieran erkennen wir, dass wir in der Wahrheit leben und Gott voller Zuversicht begegnen können, selbst wenn unser Herz uns verurteilt. Denn Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Liebe Freunde, wenn unser Gewissen rein ist, können wir mit Zuversicht und mutig vor Gott treten. Und wir werden von ihm bekommen, was immer wir erbitten, weil wir ihm gehorchen und tun, was ihm Freude macht. Und so lautet sein Gebot: Wir sollen an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, glauben und einander lieben, wie er es uns aufgetragen hat. Wer die Gebote Gottes befolgt, der lebt in Gemeinschaft mit ihm und Gott ist in ihm. und wir wissen, dass er in uns bleibt durch den Heiligen Geist. Psalm 119, die Verse 81 bis 96. Ich warte sehnsuchtsvoll auf deine Rettung. Auf dein Wort hoffe ich. Meine Augen sehnen sich danach, dass deine Zusagen wahr werden. Wann wirst du mich trösten? Ich bin ausgetrocknet wie ein Weinschlauch im Rauch, doch ich halte an deinen Ordnungen fest und gehorche ihnen. Wie lange soll ich noch warten? Wann wirst du meine Verfolger bestrafen? Diese selbstgerechten Menschen haben mir eine Grube gegraben, sie, die nicht nach deinem Gesetz leben. Alle deine Gebote sind zuverlässig. Beschütze mich vor denen, die mich grundlos verfolgen. Fast hätten sie mich auf Erden getötet, doch ich habe deine Gebote nicht aufgegeben. Erhalte mein Leben und sei mir gnädig, dann kann ich deinen Weisungen weiterhin gehorchen. Für alle Zeit her hat dein Wort im Himmel Bestand. Deine Treue gilt in alle Zukunft. Du hast ja die Erde so geschaffen, dass sie Bestand hat. Deine Ordnungen gelten auch heute noch, denn am Ende muss alles dir dienen. Ohne die Freude an deinem Gesetz wäre ich verzweifelt in meinem Elend. Ich will deine Gebote niemals vergessen, denn durch sie hast du mir neu Glück und Gesundheit geschenkt. Ich bin dein, rette mich, denn ich richte mein Leben nach deinen Geboten aus. Obwohl die Bösen mir auflauerten, um mich zu töten, halte ich mich an deine Weisungen. Ich habe gesehen, dass selbst das Vollkommene vergeht, doch deine Gebote gelten für immer. Sprüche Kapitel 28, die Verse 15 und 16. Ein gottloser Herrscher ist für die Armen so gefährlich wie ein angreifender Bär oder Löwe. Nur ein dummer Fürst wird sein Volk unterdrücken. Doch ein König, der Unehrlichkeit und Bestechung verabscheut, wird lange herrschen. Das war der heutige Bibeltext. Wie immer gebe ich euch noch die Losung mit. Die steht heute in Psalm 94, Vers 9. Der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören? Der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen? Und dazu aus Matthäus 6, Vers 8. Euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Freitag. Und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein. Natürlich lesen wir weiter und freuen uns, wenn ihr dabei seid. Bis dann. Tschüss.